Bier am Feierabend. Der Podcast.
Hallo zu einer neuen Folge Bier am Feierabend. Heute mal mit mir und einem Gast, nämlich dem Adrian.
Hallo.
Ja, er ist zu Besuch aus Tübingen, in München zum ersten Mal eigentlich?
Ja, zum ersten Mal.
Und was sagst du bisher? Wie gefällt dir die Landeshauptstadt Bayerns?
Ich habe es ja schon oft auf dem Weg hierher schon mal erzählt, dass ich einfach finde, dass irgendwie München wirkt etwas flacher als Stuttgart, wird die einzige Stadt, die ich zum Vergleich habe. Weniger geballt. Also das ist so der Hauptunterschied, den ich gefunden habe.
Also weniger Wolkenkratzer und so, meinst du?
Weniger Wolkenkratzer, Platz für Baustellen. Ja, die halbe Straße ist auf einmal voll mitgestellt mit einer Baustelle. In Stuttgart wäre dann Chaos. Kein Platz für irgendwas.
Stuttgart 21, sage ich da nur.
Ja, aber kein Platz für irgendwas.
Ja, du bist ja mit dem nicht Flixbus, mit einem Fernbus oder so bist du.
Doch,
nee.
Tatsächlich Flixbus.
Ach, Flixbus. Ja. Genau. Ja, und erstmal zum Getränk des Abends vielleicht. Wir haben beide eine Johannisbeerschorle. Relativ gesittet. Kein Alkohol. Zumindest noch nicht.
Kein Alkohol. Schön als Schorle. Nicht zu sehr, nicht zu viel Zucker.
Richtig. Und ja, themenmäßig bietet sich doch heute erstmal, würde ich sagen, ein bisschen was Reisemäßiges an, weil die Dani ja an der Westküste sich gerade aufhält von den USA und die Simone auch noch ausgeflogen ist und der Flo einfach gerade viel zu tun hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, Adrian, du bist ja auch ein, sag ich mal, Fan von Japan und da könnten wir ja da ein bisschen drüber reden, weil ich nämlich auch in einem guten Monat wieder mal 10 Tage in Japan bin. Nämlich bin ich da auf eine Hochzeit eingeladen und das konnte ich mir dann nicht nehmen lassen, auch wenn, ja, das sind eigentlich nicht mal 10 Tage, es sind, glaube ich, 8 oder so. Ja, ist eigentlich super kurz natürlich wegen dem langen Flug und
was man da erleben möchte und auch erlebt.
Ja,
natürlich. Ist einfach ein Sturm an Eindrücken, den man da bekommen wird.
Das stimmt. Aber es ist, ja, auch wenn es nur kurz ist und wenn der Flug lang ist und auch nicht so billig, habe ich mir gedacht, das kann ich mir nicht entgehen lassen, weil wann in meinem Leben werde ich wieder auf eine traditionell japanische Hochzeit eingeladen sein? Hm.
Ja, Hochzeiten sind eine der besten Gelegenheiten, Kulturen kennenzulernen. Leute, die dann, auf türkischen Hochzeiten eingeladen werden, sind meistens einfach beeindruckt, wie unterschiedlich das dann zu einer traditionell deutschen Feier ist. Oder auch in Italien, wie dort Hochzeiten gefeiert werden, wie dort alles zelebriert wird.
Das ist ein
Weg, eben halt die Kultur am ehesten kennenzulernen von ihrer teilweise eventuell schönsten Seite.
Mhm.
Eben daher das Hauptaugenmerk ist ja dann wirklich die Liebe zweier Menschen und
genau.
Da verstellen sich dann doch eher die wenigsten.
Da hast du ja ein wahres Wort gesprochen, ja. Aber auch in Deutschland, ja, also es war auch schon ein Unterschied, wie jetzt so eine bayerische Bauernhochzeit, sag ich mal, ist sicher auch ein Unterschied vielleicht zu dem hohen Norden.
Berliner Hipster Hochzeit.
Im Berghain oder so, in einem Techno-Club vielleicht.
Ja, es ist wahrscheinlich auch ziemlich unterschiedlich. Ich meine, auch die Vorzeit ist ja auch schon unterschiedlich. Sowas wie Polternächte gibt es ja dann auch nicht überall.
Mhm. Stimmt, Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied. Ja, aber nochmal vielleicht doch zurück zu Japan nochmal. Du lernst ja auch Japanisch, gell, an der Uni.
Genau, ich bin jetzt sozusagen am Anfang meiner Japan-Reise. Also erstmal, wie man es natürlich macht, auf YouTube schön erkundigt über das Land.
Ja, aber gar nicht mal so wenig. Also du weißt echt relativ viel, würde ich sagen. Dafür, dass du noch nicht da warst. Ich als jemand, der ja schon in Japan war und 3 Monate dort verbracht hat, der kann das natürlich perfekt beurteilen.
Ja, dafür habe ich unnötige Fakten über Nudeln gesetzt.
Ja, hau mal raus.
Es gibt ja diese Soba-Nudeln, diese Nudeln aus Buchweizen. Und es gibt sogar Sobaliers, also einem Weinkenner nachgeahmt, eben halt für Soba-Nudeln, der dann eben halt schön die Nudeln schlürft und dann bewerten kann, sind sie gut, sind sie schlecht, das ist ein toller Jahrgang an Nudeln.
Geil. Ja. Aber wenn, dann in Japan, würde ich sagen, wo Essen halt echt gutes Essen halt echt einen hohen Stellenwert hat.
Ja, also allein sowas wie, was man am ehesten kennt, sind Sushi.
Mhm.
Da gibt es ja dann auch zum Beispiel Sashimi, was ja sich einfach nur um das Servieren dreht, wie etwas geschnitten ist, wie etwas drapiert wurde, die Dekoration und alles, das macht das Gericht sogar schon aus.
Natürlich die Qualität vom Fisch auch, aber das ist ganz klar eigentlich, ja.
Ja,
ja, aber du hast recht, wirklich auch in Japan, wie es angerichtet ist, da gibt es ja auch so crazy Bilder, wie allein so Bento-Boxen, also so, ich sage jetzt mal Brotzeitboxen oder deren Inhalt so ganz künstlerisch oder ganz süß hergerichtet ist. Kleine Tierchen oder Pokémon aus Reis und sonst wie.
Kleine Würstchen, die zu einem Oktopus geschnitten wurden. Oder es gibt ja diesen Eistich dann, der dann, was weiß ich, so als Bärchen geformt wird oder sowas.
Genau, da ist schon immer das Auge auch mit.
Also, was mir da einfallen würde, wäre dann auch, was eben einen starken Kontrast zu unserer Kultur darstellt, eben die Schrift beispielsweise.
Mhm.
Die Schriftzeichen, wie dort mit Schrift gearbeitet wird, wie an sie gedacht wird. Ich fange jetzt mehr oder weniger erst an mit dem Lernen. Deshalb versuche ich dann mit den ganzen Schriftzeichen eben halt mir irgendwelche Eselsbrücken zu machen, um sie mir dann besser merken zu können.
Du meinst speziell mit Kanji jetzt?
Oder? Ja, genau. Mit den aus dem Chinesischen übernommenen Schriftzeichen.
Genau, weil das Japanische hat eben, also setzt sich aus 3 verschiedenen Schriftsystemen eigentlich zusammen. Nämlich, wie du schon gesagt hast, die aus dem Chinesischen kommenden Schriftzeichen, die Kanji, sowie Hiragana und Katakana, was so jeweils ein Lautschriftsystem ist.
Genau, einmal für die einheimischen Sachen und einmal für die eher aus dem Ausland übernommenen Wörter und Laute.
Wie zum Beispiel, was fällt dir ein gerade?
Karaoke.
Ja, genau, Karaoke. Oder Chocoreto für Chocolate, also eben das
genau,
Wort für Schokolade, was ja aus dem Englischen dann kommt und was es ja wohl wahrscheinlich in Japan gar nicht gab und deswegen
vermutlich nicht.
Gab es da kein Wort dafür, kein eigenes japanisches Wort. Und dann eingeenglischt schreibt man das dann in den Katakana. Genau, ja. Entschuldigung.
Genau, die Eselsbrücken, dass ich mir dann da versuche, Eselsbrücken zu machen, da ich weiß gar nicht, wie viele tausende Schriftzeichen es gibt. Allein die Schulausbildung in Japan, danach hat man um die 2000-2500 Schriftzeichen gelernt. Also. Und das ist nur das Alltagsjapanisch.
Total, also ich glaube, ja. Es gibt ungefähr 10.000 verschiedene Kanji habe ich mal irgendwo, oder 8.000, ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war 5-stellig, obwohl ich nicht mehr sicher war, ob die Zahl sich nur auf Japan bezogen hat oder insgesamt diese ganzen Schriftzeichen auch die chinesischen meint. Genau, aber um da irgendwie einen Überblick zu behalten, ist es meistens einfacher, sich einfach die Geschichte so ein bisschen dieser Schriftzeichen anzuschauen. Nicht wenige Schriftzeichen sind dann auch einfach mehr oder weniger wie Piktogramme. Also das Schriftzeichen wie Baum sieht aus wie ein Baum.
Mhm.
Das Schriftzeichen für kleines Wäldchen, für einen Hain, sind dann eben halt 2 Bäume. Das Schriftzeichen für einen ganzen Wald sind 3 Bäume. Für einen Fluss hat man schön ein paar Strömungen dann da.
Ja.
Aber auch für die abstrakteren Sachen gibt es dann da Eselsbrücken. Ich meine, sowas wie Sagen oder Sprechen, da kann man jetzt schlecht irgendwie einfach ein Bild darstellen. Aber wenn man dann so ein paar Grundzeichen, so ein paar Radikale, nennen sich ja diese bestimmten Schriften, also wie, aus was die einzelnen Schriftzeichen wiederum zusammengesetzt sind,
ja.
Wenn man da so ein bisschen die Bedeutung kennt, kann man sich das dann zum Teil ein bisschen herleiten. Sowas wie über eine App lerne ich dann ein bisschen mehr noch extra an Schriftzeichen.
Mhm.
Und beispielsweise das Zeichen für Gras hat dann oben drüber so eine Art Schriftzeichen, also der obere Teil ist dann so eine Art das Schriftzeichen für Blüten, für etwas, das blüht. Und der untere Teil ist dann das Schriftzeichen für schnell. Also das, was schnell wächst, das Unkraut.
Ja,
das Gras.
Ja. Stimmt. So kann man sich's dann vielleicht ganz gut merken.
Ja, man muss dann eben halt wissen, was kommt oben hin, was unten, was links und was rechts. Aber das ist, glaube ich, etwas einfacher, als sich jedes Zeichen extra zu merken. Oder auch, ich habe ja eine Schwäche für Igel. Und das Schriftzeichen für Igel besteht dann aus drei verschiedenen. Ein Teil steht dann für Reisfeld. Dann gibt es einen Teil, der steht für Insekt. Und dann ist noch ein Stück für Mond mit dabei.
Ah, also quasi das Tierchen, das in der Nacht beim Mondschein auf dem Reisfeld sich Insekten schnappt, oder?
Genau. Igel fressen ja die ganzen Insekten weg. Und so kann man sich dann eben halt relativ einfach kompliziert aussehende oder eventuell auch wirklich komplizierte Schriftzeichen einfach merken.
Was heißt jetzt gleich nochmal Igel auf Japanisch?
Das ist noch so eine Sache. Man kann zwar, man kann die ganzen Schriftzeichen lernen und weiß dann, was sie bedeuten, ohne sie lesen zu müssen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber wenn ich das Zeichen sehe, dann kann ich es trotzdem als Igel lesen.
Aha, okay.
Ja, das ist nämlich ein Unterschied, den man dann zu uns hat.
Ich habe es gerade nachgeschaut. Kann es sein, Harinezumi?
Ja, ich glaube, das war's.
Weil ich habe es gerade gegoogelt und dann kommt, als allererstes kommt aber Hedgehog. Also wieder die verenglischte Form, verjapanisierte Form vom englischen Hedgehog. Aber
ja, da gibt es ja auch, die Frage ist dann immer bei solchen Wörtern, wie lang gibt es sie schon? Mhm. Sind die vielleicht einfach nur adaptiert worden als Zeichen, dass man sich sozusagen hingesetzt hat und meinte, so, wir machen jetzt ein Schriftzeichen für Igel. Das gibt's in unserer Sprache jetzt, das Wort. Wir haben ganz viele hier, wir brauchen ein Schriftzeichen dafür und eventuell hat man dann so nachträglich dann so ein Zeichen entwickelt. Ja, eventuell. Ich weiß es nämlich nicht.
Ich habe vorhin auch schnell noch nachgeschaut. Also anscheinend je nach Quelle gibt es 2.000 bis 50.000 verschiedene Kanji. Also ich weiß nicht, wie das dann aufgegliedert ist oder wie da unterschieden wird. Aber ich hatte tatsächlich so, glaube ich, 10.000 im Kopf. Aber ja. Nee, und ich habe ja auch Kanji ein bisschen gelernt da in meiner Zeit in Japan, was jetzt auch schon wieder krasserweise 4 Jahre zurückliegt. Nee, Moment. Doch, genau 4 Jahre. Ja, ich war tatsächlich, heute vor 4 Jahren war ich noch in Japan mit Kirschblüte und allem drum und dran.
Sehr schön.
Echt sehr schön, ja. Und ja, aber die Kanji, ich habe, glaube ich, wie viel werde ich gelernt haben? 100 Stück oder so.
Ja, ich habe jetzt in dem einen Semester auch nur, oder in Anführungszeichen nur, 50 Stück gearbeitet.
Ja, die fand ich schon immer echt schwer. Also die Grammatik des Japanischen ist, finde ich, gar nicht mal so schwer.
Ja, hat seine Eigenarten, aber das hat jede Sprache.
Ja. Und so zum Sprechen macht es echt auch Spaß. Und ich finde, es ist auch schön zum Hören, weil es ist so eine, es hat eine vokalreiche Sprache.
Ja, so ziemlich jede Silbe hat ein Vokal mit drin, außer N. Das ist die einzige, der einzig alleinstehende Konsonant.
Also, liebe Leute, wer Lust hat, Japanisch zu lernen, dem können wir es empfehlen. Und mal in Japan auch einen Besuch abzustatten. Also, ich war damals in Tokio und bin dann auch ein bisschen auf der Hauptinsel noch rumgereist am Ende. Nach Kobe, nach Osaka, Kyoto, Nara, Hakone. Ja, und habe alles so ein bisschen mitgenommen von natürlich ganz viel gutem Essen, über Pokémon Center besuchen, zum Ghibli-Museum, zu natürlich Tempel- und Schreinanlagen und heißen Quellen und allen möglichen crazy japanischem Zeug.
Welches japanische Zeug ist nicht crazy?
Da hast du recht. Da geht's ja schon los bei der ganzen Technik und den virtuellen Popgruppen und Musik und so.
VR kommt ja da jetzt auch ganz groß raus, diese virtuelle Realität.
Das stimmt. Und natürlich Anime und Manga und was weiß ich. Genau, aber bei Musik fällt mir noch was anderes ein. Du bist ja auch recht musikalisch, würde ich mal behaupten, und auch Musik interessiert, aber doch eher auch in eine spezielle Richtung. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das kann ich machen. Also, ich spiele Gitarre. Ich habe mit 6 angefangen und also ich muss dann jedes Mal ordentlich was rumrechnen, um den Leuten sagen zu können, wie lange ich spiele. Und zwar spiele ich dann nicht diesen typischen Stil, den man dann kennt, eben halt die Akkorde einfach nur.
Nicht so Schramm-Schramm.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, das dann Schramm-Schramm zu nennen, weil ich meine, es gibt dann auch schöne Musik, die man damit machen kann.
Ja, ich finde aber auch Schramm-Schramm teilweise schön.
Ja, gerade am Lagerfeuer oder sowas. Aber ich will da nur ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass es so abwertend klingt.
Ja, nee, das wollte ich jetzt gar nicht.
Sondern was ich mache, ich glaube, man nennt das eher Fingerpicking. Also eben halt zupfen. Dass ich die Saiten einzeln zupfe, also eher dieser klassische Spielstil. Ja, das ist es, was ich mit der Gitarre mache. Und daher dann das Repertoire, was ich mir damit angeeignet habe, ist dann eben auch eher die ältere Musik. Also von Barock mit Bach bis hin zur Romantik hat man da alles Mögliche. Oder eben auch, was ich dann die letzten 2-3 Jahre dann so erst rausgefunden habe, dass ich es sehr gerne spiele, ist noch vor der Barockzeit, also die Renaissance, was man eher weniger so im Kopf hat.
Mhm.
Ich meine, den wenigsten Leuten fällt irgendjemand aus der Renaissance ein.
Ja.
Aus also, Barock hat man Bach, aus der Klassik Mozart, das weiß man alles.
Ja, das geht gerade noch so, aber da hast du recht, da würde mir jetzt auch niemand einfallen eigentlich.
Ja, aber da merkt man dann auch, dass dann sehr viele Sachen anders sind als auch schon, als in den Epochen danach, direkt danach, nicht nur im Vergleich zu heute. Also ich meine, jede Epoche hat natürlich ihre Eigenarten, sonst wäre es nicht als eine Epoche zusammengefasst worden.
Mhm.
Aber da war eben halt noch so die Zeit des Ausprobierens so ein bisschen. Da haben sich erst neue Systeme etabliert, neue Instrumente sind rausgekommen. Man hat mit denen ein bisschen herumexperimentiert. Ich habe mir zum Beispiel auch jetzt keine Laute geholt, also der Vorgänger der Gitarre, sondern so eine Art Zwischending, eine Gitarrenlaute. Also einen lauten Körper mit ganz rundem Bauch und der Hals ist nicht ganz so lang und eben trotzdem noch die Gitarrenmechaniken drauf. Die musste ich dann leider richten lassen, weil die schon etwas älter und mitgenommen ist. Aber die hat dann eben auch insgesamt 12 Saiten. Nicht nur 6, wie man sie typischerweise an der Gitarre kennt, sondern insgesamt 12.
Ja, voll. Also, das hast du mir gezeigt neulich. Sieht sehr interessant aus und schaut gleich mal schwieriger aus, ehrlich gesagt. So als Gitarrenlaie denkt man sich so, wow.
Ja, es ist eben ein bisschen ungewohnt dann zum Spielen. Es ist etwas einfacher, als man denkt, weil die oberen 6 Saiten sind dieselben, zumindest bei der Gitarrenlaute jetzt. Es sind dieselben Saiten wie bei der Gitarre, also gleiche Stimmung und alles. Nur im Bass geht das eben halt immer weiter nach unten. Und das Schwierige da am Anfang ist erstmal, die richtigen Saiten zu finden und eben halt die Hand weit genug ausspreizen zu können und sowas. Das ist nämlich auch so ein bisschen eine Sache, an der man dann sieht, dass herumexperimentiert wurde. Ich habe dir ja auch schon von der sogenannten Theorbe erzählt, also das ultimative Instrument, wenn man sich so an Gitarrenmusik zurückerinnert, mit insgesamt 14 Saiten, teilweise dann auch noch doppelte Saiten eben.
Verrückt, ja.
Bis zu 2 Meter groß, eben halt mit langem Hals, damit man die ganzen Basssaiten dann schön frei schwingen lassen kann. Aber warum nur 14 Saiten? Weil mehr kann man nicht wirklich spielen. Weil eben halt die Hand, man kann die irgendwann nicht weit genug aufspreizen, um richtig spielen zu können. Und das ist dann sozusagen das obere Ende, an dem die herumexperimentiert haben, weil die dann einfach physikalisch nicht mehr Saiten machen konnten.
Weil man es einfach nicht mehr greifen kann.
Genau. Und wenn die Saiten dann zu nah beieinander gemacht werden, dann kann man sie nicht mehr einzeln zupfen. Das ist dann auch nichts mehr. Ja, aber das hat sich auch erst zu diesem Instrument hin entwickelt. Die ersten Lauten hatten auch nur ein paar Saiten, bis zu 4 Stück, 4, 5, 6, 7 Saiten. Und erst nach und nach hat man dann immer wieder seine alte Laute hergenommen, ein bisschen was dran gebaut, oben noch einen Kopf, nochmal einen zweiten Kopf, ein bisschen angeschrägt hingepackt, dass man dann da mehr Saiten drauf machen kann. So halb so, was man heute als Do-it-yourself eher bezeichnen würde. So.
Das haben die Barren damals selber gemacht, oder was?
Ja, genau, eben halt ein bisschen rumgepfuscht oder eben halt auch nicht, wenn es dann eben ein ordentlicher Bauer war. Also Gitarrenbauer, kein Landwirt. ja, das hat sich dann eben mit der Zeit dann bis zur Theorbe hochentwickelt, dass es dann immer mehr Saiten wurden, immer mehr Bass, da auch eben immer größere Ensembles dann zusammenkamen.
Ja.
Eben gerade zum Barock hin, diese ganzen Konzerte und alles. Da hat man es dann eben als kleinen Lauten, also auf einer kleinen Laute eben schwer gehabt, dann gegen diese ganzen anderen Instrumente entgegenzukommen. Also dass man da eben laut genug spielen kann, überhaupt um gehört zu werden.
Im Orchester so.
Und da kam dann eben halt die große Theorbe dann irgendwann mal auf die Bühne, um mit ordentlichem Wumms dann durchgreifen zu können.
Ja, die müsst ihr echt mal googeln. Schon ein crazy Teil. Kann man, glaube ich, auch nur im Sitzen spielen, oder? Weil die ja so einen extrem langen Hals hat. Wie du gesagt hast, 2 Meter oder so? Bis zu 2 Meter?
Nee. Ja, insgesamt 2 Meter. Der Hals ist dann ein bisschen weniger. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe noch keinen stehend spielen gesehen.
Ja.
Ich meine, dass die meisten sitzend das Ganze machen.
Also es spielen eben auch noch heutzutage ein paar Leute, aber wieso hat sich das nicht gehalten, weißt du das?
Ich meine, also ich habe jetzt leider da keine, ist jetzt nicht historisch fundiert oder sonst irgendwas. Meine Vermutung dahingehend ist einfach, dass es irgendwann mal zu unhandlich wurde. Und wie die meisten Sachen, die nicht praktisch genug sind, geraten irgendwann in Vergessenheit. Die meisten Leute, die dann eben halt Laute spielen wollen oder wollten. Sowas wie auch heutzutage ist der Unterschied mit Gitarre, mit der Spielweise. Ich zupfe und alles, das dauert eben halt seine Zeit und ich brauche dann meine Noten, das heißt, ich brauche Licht und ich kann dann auch nicht einfach so frei Schnauze spielen. Das heißt, am Lagerfeuer wird es schwierig. Und daher hat sich dann für die Gitarre eher dieses Akkordespielen durchgesetzt, weil das einfach praktischer ist. Die Theorbe mit ihren 2 Metern ist auch heutzutage noch ziemlich schwierig zu transportieren.
Voll. Ja.
Sehr aufwendig in der Wartung, überhaupt der Bau. Wenn ich jetzt mir eine Theorbe bauen lassen möchte, oder für eine gebaute, zahlt man dann auch schon seine 3.500, 5.000 Euro.
Ja, krass.
Ohne Koffer. Der Koffer kostet dann nochmal 500 Euro oder so
aufwärts. Das ist ja auch eine Spezialanfertigung, mehr oder weniger. Ja. Aber schon interessant. Ich mag auch gern so irgendwie ein bisschen obskure Instrumente. Habe ich neulich mich mit einem unterhalten, der einen irischen Dudelsack spielt, der ja so, den man mit den Füßen, glaube ich, betätigt. Also, oder mit den Beinen quasi so, wie so ein Blasebalg. Hast du denn dann auch noch abschließend vielleicht für uns einen Musiktipp? Ich weiß jetzt nicht, muss jetzt auch nicht zwingend Theorben-Musik sein, aber fällt dir irgendwas ein?
Ja, also ich hatte vorher noch was anderes im Kopf gehabt, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, dann
kannst du auch zwei machen. Zur Feier des Abends darfst du zwei Musiktipps geben.
Gut, dann fangen wir mit modern an. Es gibt einen Kanal auf YouTube, der nennt sich Postmodern Jukebox, PMJ. Und die covern dort aktuelle Hits, auch ältere Hits, und geben denen einfach so einen komplett anderen Flair zum Teil. Also sowas wie 40er Jahre Jazz wird dann eingebaut oder Motown-Style, alles Mögliche wird da reingehauen. Genau, da würde ich dann als Tipp Boulevard of Broken Dreams geben. Also das Original von Green Day wird dann dort als Soul-Cover komplett anders aufgezogen, sodass man das Original kaum noch wiedererkennt. Weswegen ich dann eben halt dieses Cover, sag ich mal, besonders toll finde.
Ja, auf jeden Fall. Ein guter Tipp. Hast du mir auch schon vor einer Zeit gezeigt und empfohlen, den Channel. Wirklich sehr cool. Und was ist noch dein anderer Tipp?
Der andere Tipp wäre auch einer, der heutzutage noch die Theorbe spielt, Jonas Nordberg. Und das ist eigentlich eines der ersten Ergebnisse, die man auf YouTube dann bekommt, wenn man Theorbe dort eingibt und sucht.
Mit TH.
Mit TH, genau. Er spielt dann von Robert de Vizet eine Präludium und die Allemande dazu. Und das dann eben auf der Theorbe. Und das Solo, schön in der Kirche, sehr atmosphärisch.
Wir verlinken euch eh wieder gleich könnt ihr den Musiktipp einfach anklicken. Ja, und in diesem Sinne, cheers noch einmal.
Prost.
Und bis zum nächsten Mal. Ihr hört mich nächste Woche nochmal. Demnächst auch wieder mit den alten Hasen von Wir am Feierabend. Aber ist ja auch mal ganz nett, ein bisschen Abwechslung, oder?
Ja.
Gut. Dann macht's es gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wir am Feierabend. Der Podcast.